Wir wollen heute Morgen noch einmal zu dem 18. Psalm zurückkehren. Und den allerletzten Vers uns dort ansehen, aber wir lesen auch den vorletzten Vers schon mit, also Psalm 18, die Verse 50 und 51 lese ich uns vor. Psalm 18, die Verse 50 und 51. Ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, dass es hier um etwas geht, was für unser ganzes Leben wichtig ist. Was halten wir fest am Ende zum Beispiel einer Woche? Was haltet ihr fest? Was haltet ihr fest am Ende eines Jahres? Oder am Ende eures Lebens? Was hält der David fest am Ende seines Lebens? Dieser Psalm, der geschrieben wurde, als der David, so wird am Anfang uns es berichtet, aus der Hand all seiner Feinde Errettung bekommen hat. Dieser Psalm ist im 2. Samuel-Buch in Kapitel 22 nochmal aufgeschrieben. Man kann durchaus auch sich vorstellen, dass er am Ende des Lebens von dem David aufgeschrieben wurde. Und selbst wenn es nicht ganz das Ende des Lebens von ihm war, ist es so, dass er das, was er hier am Ende dieses Psalmes uns sagt, festhalten will. Und das, wenn wir es festhalten, was er festgehalten hat, ja, das ist dann auch für uns ein riesiger Unterschied macht. Schon wie wir uns gegenseitig anschauen, in die Welt hineinschauen, wie wir in unser Leben schauen, das macht einen riesigen Unterschied. Also lesen wir es nochmal mit uns, miteinander, so will ich sagen. Psalm 18, Verse 50 und 51. Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen, seinen Nachkommen also, bis in Ewigkeit. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, wenn wir uns vor deinem Wort befinden und es dann hören, dann befinden wir uns immer vor einer ganz schwierigen Situation, weil unser Fleisch etwas ganz anderes will. Es will raus, es will rennen und springen und will laufen und diese Welt genießen. Es ist noch gar nicht erlöst. Und nun muss es still sitzen und zuhören und muss wirklich auch sich reingeben. Herr, das kannst nur du schenken, sonst sind wir jetzt wo ganz anders und wir merken gar nicht, dass du in unserer Mitte bist. Wir sehen nur Menschen um uns herum und einen Raum in einem Haus, aber wir bemerken nicht deine Gegenwart. Wir bemerken nicht, dass dein Wort dasselbe Wort ist, was am Ende der Zeit für uns den Ausschlag gibt, ob wir verloren gehen oder ob wir errettet werden. Ach Herr, hilf uns, dass es uns bewusst wird und wir hören können, so wie ein Jünger hört. Herr, hab Erbarmen mit uns. Rede hinein ganz tief in unsere Herzen. Wir brauchen so dringend deinen Trost, deine Stärkung, deine Ermutigung, aber auch deine Ermahnung. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du allein bist wahrer Gott. Du allein vermagst uns, Herr, zu segnen
und vermagst uns zu retten, vermagst unser Leben zu verändern. Wir schauen auf dich, Herr, unsere Hoffnung gilt dir ganz allein, Herr Jesus Christus, aber auch dir, unser himmlischer Vater, und dir, o Heiliger Geist, in deinem Werk. Ja, hab Erbarmen mit uns, hilf du auch mir zum Reden, Herr, dass ich reden kann unter der Leitung und Führung deines Geistes, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung und zu unserem Segen und Nutzen. So lege wir es dir hin und preise dich, unser himmlischer Vater, dass wir es dir bringen dürfen, all die Anliegen im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Seid ihr zufrieden damit, wie ihr am Ende einer Woche auf die Woche zurückblickt? Sagt ihr am Ende dieser Woche, ich fühle mich wie im Paradies. Von Sieg zum Sieg werde ich getragen. Im Triumphzug führt mich der Herr Jesus umher. Dann habt ihr eine riesige Freude. Und dann ist es so, dass auch diese Predigt euch eine Bestätigung hauptsächlich sein wird dessen, was ihr schon im Herzen empfindet. Aber ich glaube fast, dass manch einer hier sitzt, vielleicht sogar es den allermeisten so geht, dass sie am Ende dieser Woche eher auf diese Woche zurückschauen und sagen, es war wieder eine unwahrscheinlich schwierige Woche. Es war eine harte Woche. Es war eine anstrengende Woche. Es war eine mühsame Woche. Und dann habe ich genau das Publikum, die Gemeinde, die ich brauche, um diese Botschaft zu halten. Auch an mich selbst. Weil dann ist dieses Wort eines, was uns ganz besonders etwas zu sagen hat. Dieser David, der uns hier am Ende dieses Psalmes das beschreibt, woran er festhalten möchte, der hat ganz arg viel Kämpfe gehabt. Der hat ein ganz arg schweres, schwieriges Leben gehabt. Der hat ganz viele Dinge erlebt, die wir nie in unserem Leben erfahren werden. Probleme, mit denen wir nie zu tun haben werden. Aber auch ganz viel, was wir selbst erfahren und erleben. Und weil es so ist, ist es so hilfreich für uns zu sagen, das möchte ich lernen, was der David gelernt hat von dem Herrn Jesus. Das möchte ich auch von meinem Heiland lernen, dass ich auch am Ende so festhalten kann an dem, woran er festhält. Ich lobe dich, ich preise dich, Herr, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Letztes Mal haben wir schon darüber so ein kleines bisschen uns unterhalten und uns Gedanken gemacht, wie der David sich sieht als ein König. Und wir haben gesagt, wir sind auch Könige, wir sind auch Gesalbte. Wir dürfen uns auch darüber freuen. Wir haben von der Rettung gesprochen, der Herr möchte seine Rettung in unserem Leben groß machen. Aus dem Grund geschieht es auch immer wieder, dass er uns in Situationen bringt, in Prüfungen bringt, wo er auch mit seiner Rettungskraft sich groß und herrlich erweisen will. Nur wenn man es so verstehe, sind wir in der Lage, mit den schwereren Abschnitten unseres Lebens richtig umzugehen. Er will seine Rettung in unserem Leben groß machen. Aber dieses Wort, was mit Rettung übersetzt werden kann, das kann ja auch mit Sieg übersetzt werden. Ich freue mich über die Siege, die du mir schenkst. So könnte man es jetzt auch sagen, als eine Aussage des Davids, an der er festhalten möchte, auf jeden Fall festhalten möchte. Ich freue mich über deine Siege, die du mir schenkst. Der David, der nimmt uns einmal mit hinein in seinen Kampf, den er mit sich selber führt, im 2. Samuel Buch, Kapitel 12, Vers 13, da sagt er uns etwas, was aus seinem Leben heraus auch spricht und wo er auch den Kampf, den er mit sich selber auch führte, etwas dokumentiert. Er hat sich versündigt, der David. Es war keine leichte Sünde, sondern eine schwerwiegende Sünde. Wir wissen um diese Sünde, die er also begangen hat. Sie wird uns berichtet in den Kapiteln zuvor. Und nun kommt der Nathan und er hilft ihm. Er wird von Gott gesandt und er überführt ihn von seiner Sünde. Und nun sagt der David in Kapitel 12, Vers 13 vom 2. Samuel-Buch folgendes: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Nathan sagt ihm dann: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Der David hat Siege erfahren im Kampf gegenüber viele Feinde, Goliath und viele andere mehr, Philister. Wir lesen es ja die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass sein größter Kampf, den er selber zu kämpfen hatte, sein schwerster Kampf, der Kampf war mit sich selbst. Der Kampf, den er mit sich selbst zu führen hatte. Der David wusste um sündliche Neigungen und Begierde. Und er wusste darum, dass diese seine Regungen in seinem Herzen sein Leben auch gefährde. Der David hat ja in seinem Leben als König es erleben müssen, wie seine Familie dadurch ganz arg auch beeinträchtigt worden ist, dass er sich versündigt hatte. Gott hat ein Gericht über seine Familie kommen lassen. Wir lesen das ja. Ihr könnt es ja für euch nachlesen. Mich interessiert heute Morgen, ob ihr überhaupt das als ein Schlachtfeld anseht, als ein Kampfesgebiet, ob ihr um das Problem eures eigenen Herzens wisst oder ob ihr das noch gar nicht so richtig verstanden und begriffen habt. Manchmal kann der Mensch ja so denke, meine Probleme, die werden alle miteinander gelöst, wenn nur so das Leben um mich herum sich ändert, die Menschen um sich herum sich ändern. Wenn also meine Umstände sich ändern, dann wäre mein Leben ein ganz einfaches Leben. Könnte ich nur ein paar Striche anders setzen, dann wäre es also für mich ideal, perfekt. Ich hoffe nicht, dass ihr so denkt. Ich hoffe nicht, dass ihr davon überzeugt seid, dass die Probleme nur von außen kommen. Sondern wir müssen das schon verstehen. Ich habe gesündigt, sagt der David hier. Ich habe gesündigt. Und damit erklärt er, ich habe was getan, was schrecklich ist, von dem ich weiß und begreife und verstehe, dass es Gottes Ordnung und Gottes Gesetz widerspricht. Ich habe gegen den Herrn gesündigt.
Jeder, der diesen Kampf, diese Auseinandersetzung mit sich selbst gar nicht wahrnimmt, der ist viel mehr mit den Auseinandersetzungen mit anderen beschäftigt und viel mehr darauf konzentriert und auch von seiner Einstellung so eigentlich dann geprägt, dass er sagt, schuld sind die anderen, schuld sind die Umstände, schuld, das sagt die Welt heute, schuld, dass ein junger Mensch auf die kriminelle Bahn kommt, das ist die Umgebung, in der er aufwächst, das ist die Schule, das sind die schlechten Kameraden, die er gehabt hat. Geht es euch auch so, dass ihr sagt, wenn ich an Schuld denke, dann muss ich immer nur an andere denken? Der Schuld und der Schuld. Das Leben wäre viel einfacher, wenn die alle besser sich verhalten würden. Wisst ihr, ich begreife und verstehe von der Bibel her zuallererst, dass ich schuld bin. Ich bin schuld. Ich bin das größte Hindernis für Erweckung selbst. Ich selbst, mein eigenes Herz widerstrebt dem lebendigen Gott. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht heilig, ich bin nicht gerecht. Ich habe da einen Kampf, der mir unwahrscheinlich schwer fällt. Ich habe gesündigt. Wenn ich das nicht selber begreife und verstehe für mich, dann brauche ich keinen Heiland. Ich brauche keinen Retter. Ich brauche keinen Erlöser. Ich komme dann schon ganz gut mit mir selber klar. Ich bin dann in der Lage, wirklich auch mit eigener Anstrengung das in den Griff zu kriegen. Oh, wie viele religiöse Überzeugungen gibt es dazu? Gib mir nur die Bibel, das Gesetz, zeig mir, wie es geht, ich mach's dann. Ich mach's dann. Ich kann das schon. Ich krieg das hin. Ich kann das anwenden. Das ist schrecklich, dass ganz viele religiöse Menschen genau so glauben. Warum komme ich in den Himmel? Antwort, ich habe mich bekehrt. Kein einziger kommt in den Himmel, weil er sich bekehrt hat. Unsere Bekehrung hat absolut gar keinen Verdienst. Und wir können uns nichts darauf einbilden. In keiner Weise. Wenn jemand sich rühme, dann rühme sich des Herrn. Was sagt der Römerbrief? Der Ruhm ist ausgeschlossen. Unser Ruhm vollkommen ausgeschlossen. Wenn irgendein Mensch in den Himmel kommt, dann nur auf der Grundlage des vergossenen Blutes Jesu Christi. Auf der Grundlage seines vollkommenen Gehorsams. Nur aus diesem Grund. Ich muss das einfach ein bisschen darlegen, diesen Kampf, den wir mit uns haben, weil ich sonst befürchte, dass wir es uns viel zu leicht machen. Wir greifen nach Mitteln, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir selber mit diesen Mitteln dann doch gut zurechtkommen. Aber wir sollen nicht nach Mitteln greifen. Das geht nicht der Bibel und dem Wort Gottes darum, dass wir nach Mitteln greifen. Wir sollen nach dem Heiland greifen. Wir sollen nach ihm greifen. Wir sollen ihn suchen. So werden wir leben. Wir sollen ihn aufsuchen. Wir sollen uns an ihn klammern.
Das merkt man, wenn man Menschen begegnet, die den Kampf mit sich selbst richtig von der Bibel her begriffen haben. Die sagen, weißt du, ich bin verloren. Ich kann für keinen einzigen Tag für mich garantieren. Wenn der Herr Jesus nicht am frühen Morgen mir schon beisteht, dass ich den rechten Weg gehe, die rechte Gedanken denke, die rechte Entscheidungen treffe, bin ich verloren. Wenn jemand so redet, hat er begriffen, wer er ist. Ein Verlorener, der nur durch Gottes Gnade auch errettet wird. Und nur solche suchen den Heiland auch auf in der rechten Weise. Alle anderen, da ist so ein bisschen ein Lametta, ein Frommes, was sie sich vielleicht umhängen. Ja, geh auch in Gemeinde, geh auch in den Gottesdienst und so weiter und so fort. Aber nur die, die um ihr eigenes Herz wissen, nur die, die um ihren eigenen Zustand wirklich wissen, die vom Gott selber, so wie es beim David auch war, erleuchtet worden sind, dass sie in ihren eigenen Abgrund blicken, nur die sage, Gott sei mir Sünder gnädig. Bei allen anderen ist es der andere, der ein Sünder ist. Ne? Ihr kennt die Geschichte, ne? von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die bringen eine Ehebrecherin zum Herrn Jesus und sagen, schau, die hat die Ehe gebrochen, wir haben es gesehen, wir haben es wirklich, also wir waren mit dabei, wir haben es gesehen. Jetzt, du musst nach dem Gesetz richten, die wird verurteilt, die muss schuldig gesprochen werden, die muss gesteinigt werden. So, das war also ihr Wunsch, ihre Absicht. Das waren alles fromme, selbstgerechte Leute, die sagten, die Sünde, da ist sie, da ist die Sünderin. Da sagte Herr Jesus, derjenige unter euch, der frei von Sünde ist, der kann den ersten Stein werfen. Und dann wurde es ihnen klar. Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Ich will nicht wissen, was in ihrer Fantasie, in ihrer Herzen, in ihrer Gedanken da alle für Dinge aufgestiegen sind, was sie selber auch verbrochen haben. Steige sie in deinem Herzen auf. Bist du dir deiner Schuld bewusst? Ist es dir klar, dass du nicht nur gesündigt hast, sondern gegen den Herrn gesündigt hast? Gegen diesen Herrn, der über dein Leben entscheidet, ewiges Leben, ewiges Verderben, der darüber entscheidet? Der David hat diesen Kampf persönlich kämpfen müssen. Aber er hat für sich auch erleben dürfen, was Gott in seiner Gnade schenken kann. Und er sagt es dann im Psalm 32 ganz persönlich als ein Zeugnis, das können wir ja nachlesen, das steht da ja in der Bibel beschrieben, im Psalm 32, viele von euch kennen diesen Psalm auswendig, zumindest die ersten Verse, von David im Psalm. Und da sagt er, gesegnet ist der, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Gesegnet ist der Mensch, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Und jetzt nimmt er uns mit in diesen Kampf, den er mit sich selber auch führte und den erkannte, als ich es verschwieg. Das ist ja das, was wir selber von uns aus so gerne machen, dass wir sagen, ja, ich will da nicht unbedingt dran gehen an meine eigene Schuld. Ich will da nicht unbedingt selber ganz persönlich mich dran machen. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit dazu, da du zu finden bist, wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Hier sind wir bei dem Sieg wieder. Der David, der hat in dem Kampf mit sich selbst den Sieg erleben dürfen, den er durch den Herrn Jesus Christus bekommen hat. Durch diese mächtige Gnade, die in seinem Herzen ihn zur Umkehr gebracht hat und aus ihm neue Menschen gemacht hat. Rettungsjubel. So sehr, wie ich gerade darauf hingewiesen habe, dass wir elende, verlorene Sünder sind, so sehr möchte ich jetzt darauf hinweisen, dass jeder, der heute Morgen hier sitzt und zu dem Herrn Jesus Christus gehört, der wiedergeboren ist, das wissen darf, dass er diesen Rettungsjubel, diesen Sieg erfahren wird. Dass er ihn durch Jesus Christus haben darf. Daran hält der David fest, du hast deinem König große Siege verliehen. Ich möchte euch in diesem Kampf, der so schrecklich ist, der so auch manchmal uns in die Finsternis, in die Tiefe hinabführt, Mut machen, dass ihr ja nicht aufgebt und dass ihr ja nicht denkt und meint, jetzt hat der Feind doch gewonnen. Jetzt bin ich doch abgefallen. Jetzt bin ich doch aus der Gnade gefallen. Nein, nein. Der Herr wird seine Kinder bewahren. Niemand wird sie aus seiner Hand reißen, rauben. Er wird sie bewahren. Er wird sie siegreich machen. Das ist es, was der David hier feststellt. Ich lobe dich, ich preise dich, Herr, der seinem König große Siege verliehen hat. Manch einer sitzt hier unter uns und er sagt, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich den letzten Sieg in meinem eigenen Leben erfahren habe. Dann möchte ich das dir mitgeben. Erinnere dich doch einmal daran, als du den Herrn Jesus kennengelernt hast, als er dich errettet hat, als er dir ein neues Herz geschenkt hat und du eine ganz eifrige Einstellung hattest, vorangingst, Freude hattest an ihm und mit Freude auch in seinem Wort gelesen hast. Erinnere dich doch an diese Siege, die der Herr dir schon geschenkt hat. Erinnere dich doch daran. Halte doch daran fest. Warum möchtest du an dem festhalten, was nichts ist? Warum möchtest du an dem festhalten, wo vielleicht gerade auch es schwierig ist? Das ist die Strategie Satans, dass er uns an dem festhalten lassen möchte, was kaputt geht, was zerstört ist, was nichts ist, was finster ist, was schwer ist. Er möchte uns daran festkennen und möchte sagen, daran musst du denken, darüber musst du reden. Du musst darüber reden, wie schwer es in deinem Leben ist. Du musst darüber reden, wie schwer deine Arbeit ist, wie schwer du es zu Hause hast, wie schwer überhaupt alles ist. Das ist die einzige große Aufgabe, die du hast. Rede davon, rede davon. Und viele machen das dann auch. Viele lassen sich genau auf diesen Zug mitnehmen. Und wenn sie dann zusammenstehen und reden miteinander, reden sie von dem, wie schwer es ist. Aber sie reden nicht und halten nicht fest an dem Sieg. Sie halten nicht fest an dem, wie es der Herr Jesus selber ihnen in seinem Wort sagt. Ich habe überwunden. Ich bin der Durchbrecher. Man könnte fast denken, ihr Zug, auf dem sie sitzen, führt geradewegs in die Hölle. Manchmal reden wir auf diese Weise. Wir sind auf dem Weg in die Finsternis. Es wird alles noch schwärzer. Es wird alles nur dunkler. Es wird alles nur schwieriger. Lasst euch da nicht beeinflussen von der falschen Seite. Lasst euch nicht es einflüstern von dem Widersacher, der sich darin ganz gut auskennt, uns die falschen Gedanken immer wieder zu geben. Und dann kommen von den Gedanken her die Worte. Das ist ja das Interessante. Was wir denken, reden wir auch. Und so wird man immer wieder erkennen, von welcher Seite wir hauptsächlich auch geprägt und beeinflusst sind. Sind wir vom Sieger geprägt und beeinflusst, reden wir von dem Sieg. Sind wir von dem Überwinder beeinflusst und geprägt, dann mag es vielleicht im Augenblick in unserem Leben schwierig sein, aber wir sagen, der Überwinder ist auf meiner Seite. Der, der den Tod überwunden hat, der den schlimmsten Feind besiegt hat, der die Fürstentümer und die Finsternis zur Schau gestellt hat, der ist auf meiner Seite. Und weil er auf meiner Seite ist, darf ich überwinden, darf ich durchbrechen, darf ich siegen, darf ich vorangehen. Daran gilt es festzuhalten. Das sind die Worte des Herrn. Das möchte er, dass wir es festhalten. Für uns, für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Ehefrauen, Ehemänner. Es ist völlig egal, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Wollt ihr wirklich in den Tenor einstimmen, der in dieser ganzen Welt gesungen wird gerade? Wollt ihr das gleiche Lied mitsingen oder singt ihr das neue Lied? Fallt ihr dadurch auf, dass ihr ganz anders redet, als diese Welt redet? Diese Welt redet im Augenblick eben über dieses Drama, über das Schreckliche, Schlechte und wie das alles schwierig ist, diese Regierung, diese Flüchtlinge, diese Politik und das Leben. Natürlich kann man damit einstimmen und dann fällt man auch gar nicht auf. Aber wenn man einmal etwas anders sagt, wenn man einmal von diesem Herrn redet, wenn man einmal von dieser Hoffnung redet, wenn man einmal von der Sicht spricht, wie er die Dinge sieht, dann ist es anders. Wenn man einmal davon redet, zu jemand anderem, weißt du, das Problem sind nicht die anderen, das Problem, das sind wir selber. Das bin ich. Dann gehen die Augen des anderen so auf und sagen, was, so denkst du über dich? Ja. Der Sohn Gottes musste am Kreuz für mich sterben, damit ich gerettet werden kann. So elend bin ich, so ein Sünder bin ich, so verloren bin ich. Ja, das ist eine andere Botschaft. Das nimmt den Leuten auch die Entschuldigung weg, ne, was sie dann immer gerne auch im Gespräch so vor sich hertragen. Da, die und da, dort und da, hier, all diese Sachen. Nein, du ganz persönlich. Du, ich ganz persönlich. Ach, wir müssen dieses Lied singen. Dieses neue Lied. Diese neue Melodie. Der David singt sie uns hier vor. Er hält am Ende an seiner Siege fest. Er hat sie nicht vergessen. Bitte vergesst nicht die Siege, die der Herr euch geschenkt hat. Vergesst sie nicht, sondern rühmt sie und lobt sie und preist sie. Denn dann rühmen wir ihn. Mein Herr hat mir geholfen, dass ich jetzt in der Bibel lesen kann und sie verstehen kann. Magst du vielleicht im Augenblick auch deine Kämpfe damit haben, aber hat der Herr dir nicht geholfen, dass du die Bibel lesen kannst und sie verstehen kannst? Kann ich das nicht festhalten? Auch in einer Situation, wo vielleicht ich selbst gerade auch zu kämpfen habe. Kann ich nicht daran festhalten, dass der Herr Jesus mir ewige Freude schenkt? Vielleicht auch in einer Situation, wo ich im Augenblick wenig Freude empfinde? Ist das nicht Glaube? Das Festhalten an dem, was man nicht sieht? Wäre es nicht gut, wenn wir das von unserer Seite aus täten, wenn wir auf diesem Weg weiter vorangehen würden? Wäre es nicht wunderschön, wenn wir am Ende festhalten würden, da ist einer, der ist treu. Da ist einer, der ist gnädig. Da ist einer, auf den kann ich mich 100% verlassen. So sagt es hier der David. Ich lobe dich, ich preise dich, Herr, dass seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten. Das Wort, was hier steht, das ist ein Wort, was eine Liebe umschreibt, die nie aufhört, eine Treue auch uns beschreibt, die fortwährend ist. Daran halte ich fest, mein Herr ist treu. Das ist die Antwort auf all diese Schwierigkeiten, die immer wieder da sind für mich. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Die Antwort ist nicht, ach, wieder so ein elender Tag. Wieder so viele Probleme. Wieder so schwere Lasten. Sondern die Antwort ist, der Herr ist treu. Das ist Glaube. Alles andere ist Religion. Versteht ihr? Alles andere, das ist nur so eine, der Wilhelm Busch hat es mal so schön gesagt, da ist so eine Kappe, manche setzen sich die Kappe auf am Sonntagmorgen und dann denken sie, sie sind der Kind Gottes und dann, wenn sie nach Hause kommen, setzen sie die Kappe wieder ab. Dann beginnt wieder ein ganz anderes Leben. Es hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel von Kindern Gottes spricht und sagt. Habt ihr Kappe gerade auf und setzt ihr sie nachher wieder ab? Oder wisst ihr wirklich etwas von dem, dass der Herr treu ist? Haltet ihr daran fest? Auch unter der Woche. 5. Mose Kapitel 7, Vers 9 wird es mal dem Volk genau so gesagt. 5. Mose 7, Vers 9. Das ist etwas Wunderschönes, wenn ich inmitten von all dem, was sich auflöst, und diese Welt löst sich auf, sie wird am Ende verbrennen, wenn ich dann an etwas festhalten kann, was bleibt, fortwährend, immer gleich bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 5. Mose 7, Vers 9 heißt es, so erkenne nun, das sagt der Herr zu seinem Volk, so erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott. Erkenne nun, dass der Herr treu ist. Das ist nicht nur ein Dogma, eine Lehre aus einem Glaubensbekenntnis, das ist eine Wahrheit, aus der ich leben soll. Herr, du bist treu. Morgen ist etwas, wo mir der Atem nimmt. Wo ich mir Sorge mache, wo ich Angst habe. Aber Herr, du bist treu. Ich kann auf dich rechnen. Du bist zuverlässig. Du lässt mich nicht im Stich. Du bist da. Du bist die ganze Zeit bei mir. Hier sagt der Herr Jesus das nicht zu seinen Jüngern am Ende, als er dann auch aufhört in den Himmel. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist treu. Unsere Gesichter werden erheitert und sie werden fröhlich. Die Freude wird in unseren Gesichtern zu sehen sein, wenn wir von dem, was das Evangelium uns erklärt, erfüllt sind. Ich habe einen Retter, der mich von Sieg zu Sieg führt. Ich habe einen Retter, der treu ist. Das ist unser Zeugnis. Nicht unser, sagen wir mal, Erfolg, den wir in dieser Welt haben. Nicht das Geld, was wir verdienen. Nicht die Güter, die wir haben. Unser Zeugnis besteht in unserem Herrn, in diesem Erlöser, von diesem Heiland, dass wir sagen, er ist treu. Kennst du den, der dich nie verlässt? Kennst du den, der immer wahrhaftig ist? Kein einziger Mensch auf dieser Erde könnte das von sich behaupten, außer der Herr Jesus Christus. Er ist wahrer Mensch. Er allein ist treu. Er allein ist zuverlässig. Und jetzt halte ich daran fest. Ich halte an seiner Gnade fest. Ich sage, ich habe einen Herrn, der gnädig ist, der in seiner Liebe nicht aufhört, mich zu lieben. Ich kann darin sehr schwanken. Ihr auch. Eure Liebe, meine Liebe, die ist schwankend. Mal mehr, mal weniger. Wenn der Herr immer nur darauf reagieren würde, wie wir ihn gerade lieb haben, dann würde es ganz schwierig für uns aussehen. Treu ist der, der euch berufen hat. Er wird es auch tun, sagt einmal der Paulus dann später. Ich habe einen Herrn, der in seiner Liebe zu mir völlig unabhängig ist. Von meinem eigenen Reagieren, von meinem eigenen Handeln. Er muss nicht schauen, funktioniert sie jetzt, ist sie gehorsam? Ah, dann kann ich sie lieb haben. Aber wenn sie mal was verkehrt macht, kann ich sie nicht mehr lieb haben. Dann muss ich sie ablehnen, dann muss ich sie abstoßen, dann muss ich sie verwerfen. Da würde nie ein einziger überhaupt in den Himmel kommen, wenn es so wäre. Wir alle sind untreu, ungehorsam. Wir alle können ungläubig sein. Wir alle können zweifeln. Aber er ist treu. Daran halte ich fest. Das möchte ich festhalten. Ich habe einen treuen Herrn, der in seiner Liebe unaufhörlich mich liebt. Und ich habe eine Geborgenheit, die wunderbar ist. Der David redet hier von sich und seiner Nachkommen und sagt, ich preise dich, Herr, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Ganz viele denken nicht an Ewigkeit. Das ist heute ein ganz großer Denkfehler. Und auch hier ist es der Widersacher, der das unterstützt, der immer nur sagt, du musst an dieses Leben denken. Du musst deine ganze Kraft, deine ganze Zeit, alles für dieses Leben investieren. Alle Zeit, alle Fähigkeit für dieses Leben. Als würde es gar kein anderes Leben mehr geben. Das ist wirklich so. Die Menschen hier auf dieser Welt, die ziehen uns mit in diesen Strom. Und sagen, nur für dieses Leben, nur für diese, da musst du da sein, da erwarten wir, dass du dich einsetzt. Das war so nett, als jetzt unser Sohn seine Abschlussfeier hatte vom Studium. Da war also ein hoher Verantwortlicher von Bosch, der also eine Ansprache gehalten hat. Und der den jungen Leuten gesagt hat, jetzt müsst ihr tun, was andere euch sagen. Ihr werdet nicht mehr so frei sein. Der hat ihnen schon gleich so den Druck mitgegeben. Ne? So, jetzt ein anderer wird jetzt bestimmen. Der wird dir sagen, was wichtig ist in deinem Leben. Morgen hast du da zu sein, sonst verlierst du dein Geschäft. Das ist dieser Druck, dieser wahnsinnige Druck, der da ausgeübt wird. Und wenn ein Mensch nur dieses Leben sieht und die Ewigkeit nicht vor Augen hat, dann wird er sich diesem Druck beugen und er wird rennen wie der Hamster im Rädle. Wird alles nur einsetzen für dieses Leben. Ich habe keine Zeit, in der Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit, also zu beten, in die Gemeinde zu gehen. Ich habe keine Zeit dazu. Ich muss doch meine Arbeit machen. Ich weiß, dass dieser Druck da ist. Ich weiß, dass es auch gar nicht so leicht ist, sich diesem Druck zu entziehen. Aber das eine ist so wichtig, wenn ich die Ewigkeit nicht vor Augen habe, wird diese Zeit, dieses Leben in dieser Welt für mich alles sein. Vor ein paar Tagen habe ich mit einem Bruder gesprochen, der hat gesagt, sie suche in ihrem Missionswerk seit 3 Jahren einen Mitarbeiter im Jugendbereich. Sie finden ihn nicht. Sie finden keinen Mitarbeiter für ihre Jugendarbeit. Das ist ein Missionswerk. Da kriege ich keine Lorbeere hier auf dieser Erde, auf dieser Welt. Kein Titel. Da kriege ich manchmal Druck. Da werde ich vielleicht angefeindet, wenn ich sowas mache. Da werde ich als jemand angesehen, der, wie sagt der Paulus, ist so schön auskehrig der Welt ist. Da gehen nur Leute hin, für die das Reich Gottes wirkliche Bedeutung hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alle anderen sagen, Moment hier, diese Welt, darauf kommt es an. Das ist wichtig. Sie finden keinen Mitarbeiter. So weit ist die Gemeinde Jesu heute hier in Deutschland. Wir merken das hier in Neuestein. In ganz Deutschland, die Gemeinde merke es. Es ist nicht so, dass wir in einer Zeit leben, wo die Leute sagen, ich möchte noch viel mehr für das Reich Gottes arbeiten, sondern sie sagen eigentlich, du musst schon verstehen, das ist alles so schwer in meinem Leben. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht mitarbeiten. Ich kann wirklich nicht helfen. Du musst es begreifen. Oh, wie armselig ist aus diesem Grund oft unser Leben. Wir kriegen ja den Segen Gottes, die Herrlichkeit und das Licht Gottes gar nicht so mit, welches im Reich Gottes eben leuchtet und uns geschenkt wird, wenn wir ihm dann dienen. Wir kriegen es nicht mit, was der Herr Jesus für Siege für uns bereit hat, weil wir nicht auf dem Weg mit ihm vorangehen. Wir kriegen es nicht mit, was es bedeutet, diese Geborgenheit mitten im Sturm zu erleben, weil wir erst gar nicht auslaufen. Ich möchte euch wirklich nicht entmutigen. Ich möchte nicht zu sehr schimpfen. Aber ich möchte mich und euch diese Frage stellen. Das muss ich auch mir stellen, diese Frage. Bist du eingeschlafen? Hast du dich einfach daran gewöhnt, dass jetzt alles ein bisschen langsamer geht und du gehst auch ein bisschen langsamer? Oder brennst du noch für die Ewigkeit? Siehst du sie noch vor Auge, die Ewigkeit des Reich Gottes? Der David hat sie vor Auge und er sagt, ich bin geborgen für alle Ewigkeit. Da ist ein Segen, der mir gilt und der nicht aufhört, der für alle Zeit da ist, bis in Ewigkeit. Und das Letzte, und das ist das eigentlich mitentscheidendste, wichtigste, er sieht seinen Heiland selbst. Was der David am Ende festhalten will, ist nicht einfach nur, dass er gewisse Sachen festhalten will, sondern er will diesen Herrn festhalten. Ich bin gleich am Ende angekommen von meiner Predigt. Aber das ist mir so wichtig, dass ich ganz kurz dazu im Apostelgeschichte Kapitel 2 noch das mit uns lesen will, wie es da steht in der Pfingstpredigt von dem Petrus. Da sagt der Petrus Folgendes, Apostelgeschichte 2, 29 bis 31, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Grab. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Der David hat Christus vor Auge gehabt. Das ist es, was er vor allem festhält. Und er weiß, dass er von diesem Herrn festgehalten wird. Das weiß er. Ich preise dich, Herr, dass seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Da spielt auch diese Verheißung mit der Rolle, die der David bekommen hat vom Herrn, einer deiner Nachkomme, er wird der Gesalbte sein. Das geht zuallererst einmal auf den Salomo, aber weitreichender, darüber hinaus, 2. Samuel 7, geht es auf den Sohn Davids, auf den Messias, auf den Herrn Jesus. So sagt der David für uns ganz einfach zusammengefasst: Ich halte an meinem Heiland fest. Und er sagt es als das, was für ihn ganz wichtig ist, was er am Ende von diesem Psalm uns auch mitgeben möchte. Ich preise den Herrn. Jahwe steht hier. Im Neuen Testament bezieht der Herr Jesus einmal eine Stelle, wo von Jahwe die Rede ist, direkt auf sich. Im Johannesevangelium taucht diese Stelle auf und die ist dann im Jesaja zitiert, also Johannesevangelium, wo er selber sich als den Jahwe offenbart. Ich möchte am Schluss unbedingt etwas Ermutigendes euch mitgeben. Ich möchte ja nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt hauptsächlich da euch zurechtstutzen möchte und möchte, dass ihr euch recht fürchtet und Angst habt. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe mich selber im Laufe der Jahre immer besser kennengelernt. Und je mehr ich mich kennenlerne, umso mehr erschrecke ich vor mir. Umso mehr weiß ich, dass ich gar nichts kann und gar nichts bin. Aber eines weiß ich auch, das habe ich in den vergangenen 30 Jahren die ganze Zeit erfahren. Dieser Heiland hält mich fest und ich darf mich an ihm festhalten. Das erfahre ich jetzt seit 30 Jahren. Ich staune immer wieder neu darüber, dass er mich noch lieb haben kann, weil ich so ein großer Sünder bin. Ich staune darüber, dass er so treu mir gegenüber ist. Und dass er mir immer wieder aufhilft, auch weil ich doch genauso wie ihr auch immer wieder fall, immer wieder versag, immer wieder auch ungehorsam bin. Und ich staune darüber, dass er mich festhält und dass ich ihn festhalten darf. Das ist mir die vergangenen Tage ganz groß geworden, gerade wenn man mit Geschwister spricht, die auch im Dienst stehen, wie man so schön heute sagt, vollzeitlich, dann hört man das dauernd und kriegt es mit, wie manches so mehr nachlässt, als dass es zunimmt und wie viele, die im Dienst stehen, aus dem Grund entmutigt sind. Wisst ihr? Entmutigt sind. Und ich spreche jetzt nicht von Leuten, die vielleicht gar nichts zu sagen haben, sondern von Leuten, die wirklich immer wieder vor der Gemeinde stehen, Bibeltage halten, durch die Lande reisen. Und da ist es für mich, ist es mir ganz neu aufgegangen. Und das möchte ich euch so mitgeben. Das, was unser Leben schön macht, ist vielleicht nicht einmal zuallererst der Erfolg, den wir als Gemeinde haben. Oder in der Familie oder im Beruf. Das ist schön, wenn der Herr uns da wachsen lässt und uns segnet. Aber das, was unser Leben schön macht, ist dieser Herr, der so schön ist, so herrlich ist. Und dann habe ich mir selber gesagt, das ist es, was mir immer wieder die Freude geben soll. Ihm zu dienen, von ihm zu reden. Es ist nicht, dass ich irgendwelche Liste führe und sage, so sind wir jetzt, so stehen wir jetzt, so sieht's aus und jetzt kann ich vielleicht also mich freuen, weil wir erfolgreich sind, sondern es ist einfach dieses Bewusstsein der Gnade, dass er mich berufen hat, mich errettet hat. dass ich diesen Dienst tue darf, diesen schönste, größte, herrlichste Dienst, den man überhaupt tun kann, von diesem Heiland und vom Evangelium zu reden. Und wenn nur zwei oder drei da sitzen würden, wäre es immer noch dasselbe. Es wäre der schönste, der größte, der herrlichste Dienst. Es ist gar nicht abhängig davon, wie viele wir sind. Wenn der Herr Jesus Christus in unserer Mitte ist, kann in einer kleinen Gemeinde mit ganz weniger Leuten mehr Herrlichkeit sein als in einer großen Gemeinde mit Tausenden und Abertausenden. Und so ist es auch in deinem Leben und in meinem Leben. Wenn der Herr Jesus Christus in unserem Zelt wohnt, darf die Zelt, also unser Zelt, eines sein, wo Freude herrscht, Jubel herrscht. Nicht, weil wir so uns vielleicht freuen und gerade jubeln können, aber weil er derjenige ist, der uns zu dieser Freude führt und zu diesem Jubel bringt. Ich möchte hier abschließen und möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr Jesus, wir halten so oft an Dinge fest, die gar nicht wichtig sind. Wir reden über Dinge, die gar nicht wichtig sind. Und wir haben es noch nicht gelernt, über dich zu reden und das, was wirklich wichtig ist. Festzuhalten daran, dass du, Herr der Gnädige und Barmherzige bist und uns von Sieg zu Sieg führst. Und wir ewiges Leben durch deine Gnade haben dürfen. Herr Jesus, das ist unser Zeugnis, das ist unser Glaube. Wir wollen daran festhalten. Aber wir müssen dir auch bekennen, dass wir das noch nicht recht können, so wie wir sollten. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, es zu lernen und einzuüben, auch in der kommenden Woche. Herr, dass wir diesen Einheitsbrei in dieser Welt durchbrechen können, dieses immer gleichbleibende Klagen und Jammern und dass wir den Sieg vom Kreuz auf Golgatha doch in die Mitte stellen. Das schenke du uns, Herr. Dazu stehe du uns bei. Amen.